Und so sind wir auch heute Morgen wieder versammelt, lieber Herr, weil wir Interesse haben, dass du groß und bekannt wirst in dieser Welt. Dass wirklich Menschen einstimmen, Herr, in dieses große Lob. Das möchten wir und das ist unsere große Sehnsucht, Herr. Bitten dich, Herr, dass du jetzt auch heute Morgen wieder uns geistige Frische gibst. Wir brauchen das immer wieder, Herr, dass wir das aufnehmen können, hören können, was für uns wichtig ist. Und immer wieder wollen wir dich auch bitten, Herr, dass du uns bewahrst davor, dass wir einfach so Alleswisser sind, ohne dass es uns ganz tief fundamental berührt. Wir brauchen das immer wieder, Herr, solche Berührungen durch deinen Heiligen Geist. Und so schenke das auch heute Morgen. Dazu segnen wir unseren Bruder. Wir freuen uns, Herr, jetzt, dass du in unserer Mitte bist. Amen.
Apostelgeschichte 4, da haben wir gestern aufgehört, als die Apostel Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat waren und bedroht wurden. Und sie sagten, wir können's ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und es interessiert uns, wie das in unserer Zeit heute geht mit den Gemeinden, wie Gemeinden wachsen. Das ist ja das ganze Thema in der Apostelgeschichte, die Ausbreitung des Evangeliums und wie Gemeinde gebaut wird. Als man sie hatte gehen lassen, also den Petrus und Johannes, Vers 23 sind wir, Kapitel 4, Vers 23, als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, haben sie Kapitel 4, richtig, und das habe ich vor 2 Jahren schon einmal gehalten und das sind ein paar Leute, ich glaube, Sie waren vielleicht auch da, habe ich schon mal die Bibelarbeit gehalten, deshalb habe ich nochmal umgepolt, ich habe es festgestellt und habe dann hier mit dem Sekretariat korrespondiert, richtig, den Schiffbruch, jawohl, und gestern war das drin, der Prozess gegen den Paulus in Caesarea, hochinteressant, aber wir haben dann umgepolt, wir haben gesagt, das wäre ja schade, wir wollen uns nicht wiederholen, wir haben so viel aus der Schrift zu entdecken. Jetzt Kapitel 4, Vers 24, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht. Du hast durch deinen Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus, seinen Messias. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Das ist ein Ehrentitel von Jesaja 53 für den kommenden Messias, der Knecht Gottes, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels. Das war eine merkwürdige Ökumene, wie die alle zusammenkommen, von Herodes, der Jude, der Römer, Pontius Pilatus, die Heiden und dann die Stämme Israels. Und alle sind sich eins, die Stimme von Jesus muss zum Schweigen kommen. Wahrhaftig, jawohl, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das interessiert uns, wie das in unseren Tagen weitergeht mit der Jesusgemeinde. Ich freue mich ganz besonders immer, wenn man hier ist, auf der Langen Steinbacher Höhe, und man dann neugierig fragt, wissen Sie, ich bin nicht vom CIA und nicht vom deutschen Geheimdienst, wenn ich frage. Es interessiert mich einfach die Vielfalt der Jesusgemeinde. Wo kommst du her? Wo ist deine geistliche Heimat? Es ist hochinteressant, wie die andere Frage auch, wie bist du zum Glauben gekommen? Ist nicht unhöflich. Unter Christen kommen die wunderbarsten Geschichten raus, wie der Herr seinen Weg gegangen ist, und halten Sie da nicht zurück. Da brauchen wir uns ja nicht genieren, wenn wir untereinander erzählen von diesen großen Taten Gottes, wie der Herr uns oft über Umwege nachgegangen ist und uns geführt hat. Und da gehört das mit dazu, dass wir in ganz verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften leben. Und ich finde das einen ganz großen Reichtum, obwohl ich weiß, es mag mancher sein, der muss tief seufzen und sagen, ach Mensch, ist ja alles ganz schön, aber dass du gerade aus der Landeskirche kommst, ich verstehe manche Nöte, aber mich hat immer wieder beeindruckt, wie ein Raum da ist, man viele Menschen erreicht. Wir wollen ja nicht alles abdecken, sondern was uns interessiert ist, wie Jesus heute durch ganz verschiedene Gemeinschaften und Gruppen sein Volk sammelt. Und das ist immer das Entscheidende, dass er, Jesus, der Herr, in der Mitte steht. Man hört in diesen Tagen viel vom Gemeindebau. Das ist sogar ein Thema, wo viele Tagungen abgehalten werden, viele Bücher geschrieben werden. Mir ist immer wichtig, dass in der Bibel der Satz vom Herrn Jesus drinsteht, ich will bauen meine Gemeinde. Also der Herr Jesus macht das selber, seine Gemeinde zu bauen. Und das ist das Wichtigste, dass wir hören, Herr, was willst du? Was sollen wir machen? Ich will bauen meine Gemeinde. Wir dürfen uns natürlich den Kopf zerbrechen. Wie können wir es dann machen? Und wie geht das richtig? Aber das ganz Entscheidende, ich will meine Gemeinde bauen. Das steht da bei dem Petrusbekenntnis, Matthäus 16, wo ja manche meinen, das sei drauf zurückzuführen. Das Petrusamt, wir glauben ja vom biblischen Verständnis her, nein, das hat gerade der Herr Jesus in seine Gemeinde hineingelegt, dass sie die Vollmacht hat zum Binden und Lösen. Und der Petrus-Schlüssel zum Himmelreich, den hat jeder gläubige Christ, weil er Seelsorger sein darf an anderen. Das ist das herrliche Amt, dass wir binden und lösen dürfen. Und Menschen die Vergebung Jesu zusprechen und damit den Schlüssel zum Himmel haben. Dass Menschen selig werden durch den Dienst der Gemeinde. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Jesus will eine Gemeinde bauen, die von ihm bevollmächtigt ist, Menschen selig zu machen durch das rettende Evangelium. Und ich freue mich immer wieder an der Vielfalt und ganz besonders auch an den vielen Gruppen und Gemeinschaften, die der Herr Jesus durch die Geschichte gesegnet hat. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir das wieder in einer ganz großen Vielfalt. Ich wurde noch im Dezember von unseren Mitarbeitern nach Äthiopien geschickt. Unsere Mitarbeiterin, die Äthiopien betreut, da kennen wir, wir haben es ja gestern Abend schon erzählt von dem Hans Hagen, die herrliche Wort des Lebenskirche. Aber in Äthiopien, da gibt es natürlich diese koptische Kirche, die hat 40 Millionen Mitglieder. Und das war von Jahrhunderten her der Traum aller Missionsleute. Was wäre, wenn diese koptische Kirche mit ihren Millionen Mitgliedern erweckt wäre und das Jesus-Evangelium verkünden würde? In der koptischen Kirche, ich darf das mal ganz vorsichtig sagen, ist das Evangelium so verdunkelt, dass die meisten Pastoren gar keine Bibel besitzen. Es gibt gar keine Bibelverbreitung, sondern sie haben 816 Schriften. Das sind meist die heiligen Legenden, die das ganze Zeugnis der Schrift zudecken. Das ist für uns ganz arg notvoll. Und da war ja der Missionar Goba, der Vater der Dora Rappert, von dem wir Lieder singen, der war dort 6 Jahre und ist hier verzweifelt an dieser Kirche. Ganz schlimm, auf einem ganz schweren Weg. Und dann war der erste Missionspionier dort in Afrika, der Ludwig Krapfer aus Derendingen, hat auch 6 Jahre dort gearbeitet und haben zum Schluss gesagt, es hat alles keinen Wert, das Evangelium dringt nicht in die Herzen. Und jetzt wurde ich nach Äthiopien geschickt, weil dort der Missionsarzt Dr. Schmoll sagte, in der orthodoxen Kirche ist ein Bibelhunger aufgebrochen. Ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, Also ich kann es nicht glauben. Das wäre eine Sensation. Und so, der Dr. Schmoll ist mit seiner Frau mitgefahren. Wir sind nach Mekele hinaufgegangen, das ist ein Zentrum der Orthodoxie. Und ich komme in dieses eins der beiden Priesterseminare hinein. Das erste Buch, das ich im Bücherständer sehe in der Bibliothek, ist Corrie ten Boom. Da dachte ich, das wird ja richtig werden. Und dann habe ich mit diesem Leiter gesprochen. Vom Äußeren her war das völlig fremd. Wissen Sie, wenn er so ein großes Kreuz hat und sowas auf dem Kopf. Für uns sind ja die äußeren Dinge oft das Trennende. Aber er hat uns gebeten, wir sollten dort sprechen. Und der Dr. Schmoll hat so herrlich über Psalm 51 gesprochen, dass ich die Vergebung meiner Sünden brauche. Und ich habe über Römer 7 und Römer 8 gesprochen, wie wir neue Menschen werden durch den Geist Gottes. Und hat er uns so herzlich gedankt und gesagt, schickt uns doch einen Mitarbeiter an das Priesterseminar, der die jungen Priester Bibel lehrt, in Hebräisch und Griechisch. Und wir suchen im Moment einen Mitarbeiter, der dorthin geht und der auch das feine Gefühl hat für diese Christen, damit er sie nicht gleich vor den Kopf stoßt. Wir hatten einen ganz prächtigen Theologen mit Doktorgrad gefunden, aber der hat immer gleich gesagt, ich muss den Orthodoxen gleich sagen, wo sie überall falsch liegen. Da habe ich gesagt, so erreichst du die Herzen nicht, du musst von der Bibel her, von Jesus her die Herzen ziehen. Jetzt können wir ihn gar nicht schicken, denn der war selber Katholik gewesen und ist immer erfüllt von dem, was er an Fehlern in den Gemeinden sieht. Da gibt es ja viele Fehler. Aber er muss ja zunächst mal vom Wort Gottes her aufbauen. Ich finde das so wunderbar. Da durften wir eine regionale Bibelgesellschaft gründen. Bisher war die nächste Bibelladen 800 Kilometer weit in der Hauptstadt Addis Abeba. Und die orthodoxe Kirche hat sofort 75.000 Bibeln in amharischer Sprache geordnet. Und wir haben jetzt mit drei orthodoxen Priestern eingeleitet, das müssen orthodoxe Priester natürlich sein, eine neue Ausgabe des Neuen Testaments in der Tigray-Sprache. Das verstehen die Menschen da oben, 4 Millionen Tigray-Leute. Jetzt halten wir so den Atem an. Wir können es wieder nicht publizieren, weil wir nicht wissen, ob dann irgendwelche andere in dieser orthodoxen Kirche vielleicht schon etwas wittern, als ob hier eine evangelikale Invasion stattfinden würde. Uns geht es ja nur um den Jesusnamen, der wieder so verkündet wird, wie es in der Bibel ist. Und wir wollen einfach dafür beten, dass Gott dieses Werk weiter segnet in diesen Gebieten. Und wir finden das so wunderbar. Der Herr baut seine Gemeinde durch sein Wort. Und das, was wir jetzt hier in der Apostelgeschichte immer wieder finden, der Herr tat hinzu, heißt dann plötzlich. Das Wort wurde mächtig und breitete sich aus. Das sind die beiden wichtigsten Punkte. Der Herr Jesus selber muss der Wirkende sein und das Wort muss in den Herzen der Menschen wachsen. Das Wort tut das, das ist der Samen, der aufgeht und der wirkt. Das haben die Feinde der Gemeinde ganz schnell gemerkt. Deshalb haben sie ja Petrus und Johannes so hart angegriffen und gesagt, weh, wenn ihr noch einmal von Jesus redet. Muss eine Demonstration gewesen sein, als diese Richter vom Hohen Rat da standen. Und die zwei kleinen Apostel waren ja bloß kleine Leute, einfache Leute, da standen vor den Herren der Welt. Und dann wussten sie von den Römern bis hin zum ganzen Hohen Rat, es ist die Front der Ablehnung einmütig. Und sie kamen zu der kleinen Gemeinde, die hatte ja immer Angst. Die hatten ja anfangs die Türen verschlossen, weil sie dachten, sie werden auch noch abgeführt. Wer einmal in einem Terrorregime gelebt hat, weiß, wie die Angst in der Gemeinde umgeht. Ich war lang genug im Bibelschmuggel beteiligt in den osteuropäischen Ländern. Ich weiß, wie das heute ist, wenn man Bibel schmuggelt in die Islamländern und solche Dinge. Wie man da Angst hat, wehe, wenn die uns auf die Spur kommen. Und das ist enorm. Die Gemeinde fällt nicht in Angst um und sagt, jetzt müssen wir eben ruhig sein, sondern sie erheben ihre Stimme einmütig zu Gott. Die Einmütigkeit ist uns immer wichtig. Wir leiden ja darunter, dass die Gemeinde, die Jesusgemeinde, in so viele Meinungen zerfällt. Man kann ja viele Themen anführen und dann ist man in den heftigsten Diskussionen. Aber das Wunderbare ist, wenn es im Gebet die Einmütigkeit gibt. Mir ist das in der Bewegung der Evangelischen Allianz das Wichtige, dass wir eine Gebetsbewegung sind und bleiben. Und wenn wir darüber hinausgehen und mehr konstruieren wollen, zerfällt es gleich wieder. Wir sind darin eins, dass wir vor dem Herrn stehen, auf seine Stimme hören und ihn anrufen. Und das war in dieser Urchristengemeinde so herrlich, in dieser ersten Christengemeinde, dass sie miteinander beten und dort ihren Mut und ihre Zuversicht gewinnen. Und zwar alle miteinander sagen, nein, wir knicken nicht ein. Ich hatte einen Freund in Bulgarien, das war ein treuer Prediger, ein Methodist, in den schweren Jahren des Stalinismus, in der Stadt Schumen und mit seiner Frau, die war eine Schweizerin, ganz treue Leute, die ausgehalten haben in den schwersten Jahren. Und als man ihn beerdigt hatte, hat es geheißen, er hatte einen steifen Rücken, weil er sich nicht beugte vor den irdischen Autoritäten. Das ist wichtig für Jesus, Leute. Nicht beugen vor den irdischen Autoritäten, sondern knien vor dem lebendigen Gott. Da wollen wir ganz klein sein. Aber einen steifen Rücken haben vor dem Anspruch der Welt, auch von dem, was heute der Zeitgeist will. Wir wollen dem Herrn Jesus treu sein in unserem Dienst. Und das ist schön, dass Sie das untermauern und sagen, das ist ja schon in den biblischen Schriften klar beschrieben. Das steht schon im Psalm 2 drin. Warum toben denn die Heiden so? Und sie können doch nichts ausrichten gegen die Königsherrschaft unseres Gottes. Das Reich Gottes steht fest. Die wunderbaren Königspsalmen. Dann denken wir an den Psalm 110, den Messias-Psalm. Und wo überall in den prophetischen Schriften das drinsteht. Wir haben an Himmelfahrt unsere großen Missionstage in Stuttgart. Mir gefällt das immer so, weil gerade auch der Himmelfahrtstag noch einmal das Königtum von Jesus so unterstreicht. Und darum geht die Botschaft, das Evangelium in alle Lande. Und wir wissen es, er ist der Herr und der König. Und natürlich gibt es da Widerstand. Und natürlich gibt es da Leiden. Und es gibt schweres Leiden heute. Und Opfer gibt es da. Aber Jesus baut seine Gemeinde in diesen wirren Zeiten. Es ist ja merkwürdig, dass in den Zeiten des Wohlstands wie bei uns und den Zeiten, wo man unangefochten als Christ lebt, ganz wenig Dinge passieren. Da wird das Glaubensleben ganz schnell lau. Ich denke, bei Ihnen ist das auch in Ihrer persönlichen Lebensführung so. Wenn Sie in große Krankheitsnöte kommen oder wirtschaftliche Bedrängnis und so, da wird das Glaubensleben wieder ganz aktiv. Und das ist jetzt wichtig, eine Gemeinde, wenn sie im Druck steht und in der Spannung steht, das ist die Weise, wie der Herr seine Gemeinde baut, wo die Gemeinde wächst. Wir sind heute vielleicht von einem ganz gefährlichen Fehler befallen, dass wir immer wieder die Zahlen ansehen. Und wir meinen, wir müssen zählen und gucken, wo wächst denn wirklich die Gemeinde. Und das Wachsen ist nicht immer bloß eine Sache der Zahl, wie viel da dazugehören, sondern das ist vor allem eine Frage, ob wir wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, welcher ist Christus. Dass wir wachsen auf Christus hin. Die Gemeinde muss immer mehr sein Leib werden, wo Christus wirkt durch die Gemeindeglieder hindurch. Ich habe heute oft meine Fragen, ob das wirklich in der Mitte steht, wenn man heute von wachsenden Gemeinden spricht. Ich halte dieses Wort auch nicht für glücklich, dass wir es als Programm haben. Wir wollen wachsende Gemeinden sein. Ich könnte es nur gelten lassen, wenn wir sagen, wir wollen fortwährend auf Christus hin wachsen und das Wort Gottes soll bei uns immer stärker und mächtiger werden. Und das Wort wurde mächtig und breitete sich aus. So heißt es auch in der Apostelgeschichte. Das war die erste Christenheit, und wir freuen uns, wenn es sich auch in den Zahlen widerspiegelt. Aber Zahlen können auch täuschen. Zahlen sind nicht das Einzige. Aber auch eine Gemeinde, wenn sie in der Bedrängnis und in der Verfolgung steht, dann ist umso wichtiger, dass sie selber zunächst wieder auf Christus hin ausgerichtet wird. Und dass dieser Anfang in der Mitte geschieht. Ich habe es in meinem Leben oft erlebt, wie wir geplant haben und die Dinge sind dann völlig daneben gegangen und wir wussten gar nicht, wie man weitermachen soll. Und wenn man rückblickend denkt, da waren die herrlichen Momente, wo man sich getroffen hat und gesagt, jetzt wollen wir zunächst einmal wieder uns von Jesus neu senden lassen in dieser Situation. Ich möchte Ihnen das auch raten, wo Sie in Ihren Gemeinden und Gemeinschaften Spannungen haben und Nöte sind miteinander. Dann lasst uns mal wieder zurückgehen auf sein Wort und lasst uns das wieder machen und lasst es andere abstreifen. Oft haben wir auch viel zu viele Veranstaltungen, die uns in Atem nehmen. Aber an der Bibelstunde und an der Gemeinschaft über dem Wort und am Gebet, da können wir nicht kürzen. Im Gegenteil, das muss verstärkt werden. Und es kann dann dem Herrn gefallen, zu seiner Zeit das Wachstum zu schenken. Das, was ich gestern Abend erzählt habe, so ein Wachstum, wie wir es hatten in Nepal im Jahr, von Jahr 1990 bis heute 2006, ein 14-faches Wachstum, das ist ja wahnsinnig. Und es wäre auch die Gefahr, dass dann plötzlich gewisse Führerpersönlichkeiten sagen, wir machen das. Es wird ja gern so dargestellt, das sind Menschen, guck, die können das. Ich habe immer bei Billy Graham seine Demut und seine Bescheidenheit bewundert. Er ist meist vor Ende der Versammlungen schon weggefahren, weil er will keine Bewunderer haben. Das ist eine ganz gefährliche Sache für einen, den Gott gebraucht als Werkzeug, durch den viele zum Glauben kommen. Wie schnell heften wir das auf unsere Fahnen und sagen, wir haben ein Gemeindewachstum oder ich habe das erreicht. Eine ganz große Not von uns allen, die wir Verantwortung tragen. Dass wir gerne von unserem Verein, von unserer Kirche reden und wir haben das heute und wir haben den richtigen Weg. Das ist nicht die Art, wie der Herr uns segnen kann. Er will seine Ehre keinem anderen geben. Es ist allein seine Sache. Es ist sein durchschlagendes Werk, wenn er seine Gemeinde benutzt und baut. Und gerade da, wo die Feinde toben, umso mehr baut er seine Gemeinde. Im Dritten Reich war das ja eine ganz gefährliche Stunde der Versuchung. Es ist immer aus der Geschichte ein wenig leichter zu erzählen, als etwa heute aus unseren Fragen. Das muss man dann selber umsetzen und sagen, wo liegen heute da die Gefährdungen der Jesusgemeinde? Sie sind heute gewiss nicht kleiner als damals. Haben Sie richtig gehört? Sie sind heute nicht kleiner als damals. Dass die Jesusgemeinde von ihrer wichtigsten Aufgabe weggerückt wird. Damals war es ein großer Augenblick, 12 Millionen Arbeitslose und das ganze Land im Chaos. Und dann trat plötzlich eine Bewegung auf, die hat Deutschland geeint. Und da waren alle fasziniert. Da sind viele Gottesmänner und Gottesfrauen sind damals auch dann in die Partei eingetreten und gesagt, da müssen wir mitmachen. Und dann haben sie gesagt, das ist eine einmalige volksmissionarische Chance. Das ist für die Christen die Sache, wir gehen hinein und haben eine Begründung gehabt, wir sind die Salz in der Suppe. Jesus sprach selber vom Salz in der Welt und wir gehen in die Bewegung hinein und wir werden die Bewegung prägen. Wenn man heute zurückblickt, dann war es dieser Hochmut, wo einer kommt und sagt, ich kann das alles prägen. Wir haben es noch einmal erlebt bei den Christen für den Sozialismus und bei der Prager Friedenskonferenz. Es war alles gut gemeint. Aber sie haben den Sozialismus nicht umgeprägt, sondern sie waren letztlich das Feigenblatt und sie wurden mitgeschoben von einer Ideologie. Das ist bei all den Ideologien unserer Zeit so eine Gefahr. Und da war in Stuttgart ein junger Chemiker, der Dr. Alfred Zechnall, und der hat damals als ein wacher Christ gesagt, ich kann diesen Weg nicht mitgehen. Ich bin vielmehr dafür, wir sollten jetzt die jungen Leute in Bibelkreisen sammeln. Da sagen die, das ist ja Ghettobildung und wir müssen doch jetzt in die Welt hinein. Wir Christen haben einen Auftrag. Und sie haben gesagt, damals die Freunde, die den anderen Weg gingen mit dem Jugendwerk, die Fußkranken und die Ängstlichen, die können ja mit Alfred Zechnall zusammen einen Bibelkreis gründen. Dieser Bibelkreis hat Tausenden von jungen Leuten mit seinen Briefen nachher in den Krieg zum Glauben geholfen. Viele, die gefallen sind, war der große Tröster. Und wenn Sie heute die Biografie von Friedrich Hensler lesen, dieser Alfred Zechnall, ich habe ihn nie eine Bibelarbeit halten gehört. Ich habe ihn nie eine Ansprache gehört, war ein wichtiger Mann im Reich Gottes. Friedrich Hensler erzählt, wie er von ihm mitgenommen wurde im Auto. Es war der alte Opel P4, das war so ein Uraltfahrzeug nach dem Krieg. Und da saß der Friedrich Hensler drin und der Alfred Zechnall fragte nur, Friedrich, wie stehst du zu Jesus? Und der Friedrich Hensler sagt, das war die Wende meines Lebens. Verstehen Sie? Leute, die die Vollmacht von Jesus haben und die wirken, möge uns der Herr immer führen. Es ist ganz schwierig, Rezepte zu geben. Aber es gibt auch so viel Irrwege, wo wir Ideologien aufsitzen und sie christlich verbrämen. Wir wollen den Gehorsam bei Jesus lernen und die Hingabe und das Vertrauen in ihn. Und was war das hier für diese ersten Christen, wie sie im Gebet sich ganz neu Jesus weihen, sich ganz ihm hingeben für den Dienst. Und wie sie sagen, Herr, du hast Macht, das alles zu brechen, diese Feindschaft. Ich bewundere das, wie viele Christen heute auch in einer muslimischen Umgebung, die ihnen feindlich gesonnen ist, oder buddhistischen Umgebung oder hinduistischen Umgebung, diesen Schritt kühn wagen und sagen, wir wollen alle Scheu ablegen und uns senden und gebrauchen lassen als seine Zeugen. Und der Herr hat das bestätigt. Ich habe Ihnen gestern den Satz bei dem Nepal-Bericht vorgelesen. Die Behörden können das Gesetz gar nicht mehr anwenden, wo der Religionswechsel verboten ist, weil die Bewegung so stark und mächtig geworden ist. Das wird nicht immer so sein. Es werden auch viele heute sein, die unter die Räder kommen, die ums Leben kommen, die hingerichtet werden. Das gehört zum Leiden dazu. Wir kennen es auch bei den Glaubenszeugen aus Hebräer 11, wie viele gemartert wurden und ihr Leben verloren haben. Aber wichtig ist für unser ganzes Leben, dass wir dem Herrn Jesus treu dienen an unserem Platz. Und das ist ganz besonders wichtig, wo wir heute Gemeinde bauen. Wir wollen uns nicht verneigen vor den Götzen unserer Zeit. Wir wollen uns nicht verneigen vor den Götzen unserer Zeit. Und die Gemeinde Jesus stirbt nicht an den Geldproblemen, sondern sie stirbt an ihrer Glaubenslosigkeit, weil das Vertrauen zu Jesus fehlt. Und das muss gebaut und gestärkt werden, die Hingabe für Jesus. In diesen Tagen habe ich immer wieder den Eindruck, die Arbeit, die hier getan wird auf der Langen Steinbachhöhe, ist die entscheidend wichtige, dass Gemeindeglieder wieder in der Hingabe zu Jesus gestärkt und ermutigt werden und dass sie wieder zurückgehen in die Gemeinde und das mitbringen den anderen und sagen, wir wollen ganz neu mit Jesus rechnen und auf ihn trauen. Nun hat ja Jesus so viele Beispiele vom Wachsen erzählt. Wir denken ja gerade an die Saat, das vierfache Ackerfeld, wie die Saat ausgesät wird. Mir ist ein anderes Gleichnis ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Markus 4, die selbst wachsende Saat. Da steht ein griechisches Wort sogar, das übersetzt so vielleicht die automatisch wachsende Saat. Da wird erzählt, wie der Bauer die Saat auswirft und nachdem er sie ausgeworfen hat, geht er nach Hause und denkt gar nicht mehr dran. Und die Saat wächst automatisch weiter, die selbstwachsende Saat. Sie kennen dieses herrliche Gleichnis. Und das ist so wichtig. Wir müssen auch gar nicht jeden Tag gucken und zupfen, wie geht das weiter, wenn wir unseren Enkeln ein Zeugnis geben, wenn wir anderen Menschen, vielleicht haben sie einen Bibelkreis, wo sie sich immer auch um einen sorgen, der noch nicht durchgebrochen ist. Wir dürfen doch wissen, wir haben die Saat ausgesät und das ist die Sache des Herrn, es wachsen zu lassen. Jesus sprach nie davon, dass es ein Superkorn gibt, das den Erfolg garantiert. Es ist immer das gleiche Samenkorn des Wortes Gottes. Und das fällt in den Boden des Herzens und das wächst auf. Und wir sollen nur treue Säleute sein und das Wort Gottes aussehen. Das darf auch noch, das ist noch ein anderes Gleichnis. Und da hat der Herr Jesus gesagt, wir können es nicht rausziehen, das Unkraut ist in dieser Welt einfach mal mit drin, das wächst da richtig. Aber entscheidend wichtig ist, dass wir den Samen aussehen. Wir haben jetzt junge Leute in Stuttgart gebeten, ihnen am nächsten Samstag eine Hilfe zu geben. Die machen so ein Ferienwaldheim. Und wissen, das ist ja eine württembergische Eigenart, dass man in einem Gebäude den Kindern während der Sommerferien einen vierwöchentlichen Aufenthalt gibt, nicht über Nacht, sondern nur über Tag mit vier Mahlzeiten und die Kinder kommen. Das ist so ein Sozialevent. Das machen auch die Gewerkschaften und so weiter und die Kirchen haben sich dem auch angeschlossen. Aber den jungen Leuten ist gelungen, dieses Waldheim so ausgerichtet mit dem Evangelium zu machen, mit der frohen Botschaft. Das sind alles gläubige Leute, die mitarbeiten. Wie sie anfingen, haben wir gesagt, das wird euch nicht gelingen. Das ist so verbreitet. Und junge Leute, wenn die beieinander sind, die pushieren halt die Helfer und da kommt eigentlich nie was Vernünftiges raus. Aber die haben das mit großer Zucht durchgeführt. Die haben 80 Plätze, einfach in einem Gemeindehaus. Jetzt haben sie diesmal gestoppt, die Anmeldungen bei 199. Die sagen, der Andrang ist so riesig groß, weil da etwas vom Evangelium geboten wird. Und in dem gottlosen Stuttgart kommen die Kinder, da sind Gastarbeiterkinder und Katholiken, alle, und alle wollen das hören, weil sie merken, da wird etwas geboten und das wirkt anziehend. Da kann man nur den Herrn drüber preisen. Das ist sein Wunder. Wenn er zieht und wenn er etwas schafft, was Bedeutung hat und Wirkung hat, das Wachsen in der Zahl soll uns nicht das Entscheidende sein. Das kann der Herr tun, so wie es heißt, und der Herr tat hinzu, die gläubig wurden. Es ist wunderbar, dass das Zeugnis nicht bloß durch unser Wort ausstrahlt, sondern ein ganz wichtiges Zeugnis ist auch die Gemeinde selber. Ich halte das für ganz wichtig, dass man sagt, wir sind als Gemeinde eine missionarische Gemeinde, eine Gemeinde, wo wir nicht bloß uns treffen. Ich höre es immer öfter auch von Gemeinden, die stark besucht sind und wo viele Leute kommen, aber wo man hört und sagt, da grüßt dich keiner. Da muss man nachher mal bloß gucken, da sind oft Ausländer dabei, aber mit denen spricht keiner. Studenten vielleicht aus China oder so. Eine wache Gemeinde wird man daran erkennen, dass man sich um andere kümmert. Und weiß ich, wie das ist, das passiert mir auch immer wieder. Wenn ich dann auf jemanden zugehe in der Bank und die Hand rüberstrecke und sage, schön, dass Sie da sind, dann sagen die vielleicht, woher kennen Sie mich? Macht nichts, ich wollte Sie bloß begrüßen. Es gibt ja Leute, die einen geschwind einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf schütten. Oder dann nachher sagen, Sie haben mir schon zum zweiten Mal die Hand gegeben, sei lieber zweimal als gar nicht und so weiter. Also das gehört ja alles mit dazu. Lassen Sie sich nicht schockieren durch das. Wir wollen eine einladende Gemeinde sein, wo sich andere wohlfühlen. Wir wollen andere nicht abschätzen, auch nicht fragen, wo stehst du, sondern wir wollen ihnen einfach sagen, du bist willkommen hier, komm hierher, das ist so schön, die Gemeinde strahlt aus und wir sehen das auch nachher, wie es dort heißt, wie sie zusammenkamen und miteinander Gemeinschaft haben. Und deshalb sind auch solche Plätze wie die Bibelkonferenzstätte so wichtig, wo man sieht, mit Liebe wird etwas zubereitet, wie die ganzen Mitarbeiter das als Liebeszeichen ihres Glaubens an uns tun wollen. Wo gibt's denn das, dass man nicht mit dem Wachstuch auf dem Tisch begrüßt wird, sondern mit einem weißen Tischdecken, obwohl ich doch immer wieder Flecken mache. Aber die sagen, um der Liebe Jesu willen, du bist willkommen und du bist eingeladen. Und das ist auch ein Zeichen. Auch die Eidlinger Schwestern haben das immer gesagt, das wollen wir beibehalten, auch bei der Konfirmandenfreizeit. Sie haben gesagt, tu doch einen Wachstisch. Und sie sagen, nein, die jungen Leute sollen spüren, dass wir sie ehren und lieb haben. Und das ist eine Haltung, die sichtbar wird an der Gemeinschaft. Das ist für uns nicht eine Frage der Verköstigung allein. Ein paar Kilo weniger täten mir ja auch gut. Das ist nicht ein Problem der Verköstigung, sondern ein Zeichen. In der Urchristengemeinde war das eine Begegnung, die Tischgemeinschaft. Man hat sich gefunden und das ist wichtig, wie die Gemeinde miteinander umgeht. Und es sind in einer Gemeinde natürlich auch schwierige Leute dabei. Das gab es in der Urchristengemeinde. Da gab es sogar falsche Leute dabei. Das lesen wir bei Ananias und Sapphira. Da gab es viele Fehler. Es gibt keine fehlerlose Gemeinde. Gell, schon wieder aus. Aber es gibt keine fehlerlose Gemeinde. Aber ganz wichtig ist, dass wir die einbinden und auch immer dran denken. Da sind ganz viele, denen wir begegnen, die sind im Leben zu kurz gekommen. Da hat Paul Deitenbeck früher immer hingewiesen. Die zu kurz gekommenen, die auch ganz schwer zu tragen haben. Manche, die auch eine ganz schwere Lebensgeschichte haben, die vielleicht schon vom Elternhaus her ganz verbittert sind. Die sehen so missmutig aus. Und das ist so wichtig in einer Gemeinde, wie kann ich einem anderen Sonne bringen, dass ich nicht bloß in die Gemeinde gehe und sage, was nehme ich heute mit, sondern womit kann ich anderen heute eine Ermunterung sein, eine Freude. Vielleicht läuft ein Kind über den Weg und sagt, du siehst mal nett aus. Ich war in einer Schwarzwaldgemeinde zum Predigen und dann erzählt mir die Pfarrfrau, gläubige Frau, ihre Mutter ist früh gestorben und der Vater hat wieder geheiratet. Und die Stiefmutter hat ihr mit 3 Jahren schon gesagt, kein Kind sieht so hässlich aus wie du. Ich kenne in christlichen Gemeinden viele gläubige Stiefmütter. Eine, selbst in meiner Gemeinde, die nicht zur Hochzeit ihrer Tochter kommen wollten. Nur weil die Stiefmutter kein Verhältnis zu ihrer Tochter gefunden hat. Das sind alles Nöte, wo eine Gemeinde dran leidet. Und das sind wir mit hineingestellt, damit die Liebe von Christus irgendwo durchbricht. Wir haben so viel zu tun, wo man beten muss, Herr Jesus, du kannst das Herz aufweichen, du kannst das doch verändern und neu machen, dass da was geschieht. Und da müssen wir dran leiden. Eine Gemeinde ist wirklich ein ganz schwieriges Gebilde mit allen Nöten und Problemen. Und wir selber, wie gesagt, wir sind ja ein Teil dieser Gemeinde mit unseren Behinderungen. Aber dass Jesus in der Gemeinde durchbricht, dann kann nur es Wachstum und Glauben geben. Und das ist entscheidend. Die Evangeliumsverkündigung hat in der Gemeinde unheimlich viel gewirkt. Jetzt lassen Sie mich mal nochmal geschichtlich ganz weit zurückgehen. Wie ist das Evangelium zu uns nach Germanien gekommen, in Deutschland? Da wissen wir leider immer viel zu wenig drüber Bescheid, aber es ist bekannt. Es gab zuerst bei den Römern schon einige Christen, das wissen wir aus den Ausgrabungen in den Kastellen, das ist schön, dass die Besatzungstruppen auch das Evangelium schon mitbrachten, aber dann waren es hauptsächlich die iroschottischen Mönche. Die zu Fuß gewandert sind, einen einfachen Lebensstil gelebt haben und hierher gekommen sind, während die alten Germanen noch dem Wotan geopfert haben. Die hatten eine blutrünstige Kultur. Und das Herrliche war, dass das Evangelium die Kultur verändert hat. Zwar nicht ganz, die Ausländer sagen immer wieder, die zu uns kommen, die Deutschen hätten immer noch so einen kriegerischen Anspruch, der Bruder Straub wird das dann besser beurteilen können aus der Sicht der Eidgenossen. Aber das stimmt tatsächlich, wir Deutsche sind immer die harten Oberlehrer. Aber das tut nichts zur Sache. Das Entscheidende war, dass die Kultur dieser kämpfenden Germanen so zerbrochen worden, dass ein Johann Sebastian Bach hier aufleben konnte und ein Händel. Und dass Liebe und Güte war, dass Liebestätigkeit erwuchs, weil das Evangelium als Nebenprodukt das geschaffen hat. Jetzt kommt immer wieder der Wunsch, wir müssen doch auch sozial tätig sein und wir müssen doch politisch tätig sein. Ich sage immer wieder, es hat nur Wirkung, wenn es aus dem Evangelium durch die Gemeinde kommt und in der Gemeinde Leute dann sind, die wieder als Beauftragte der Gemeinde hineingehen. Mein Vater war selber im politischen Bereich tätig. War kein Pfarrer und hat das immer gesagt, das war mein Pfarramt. Aber er sagt, ich will immer nur tun, was Jesus will. Und das ist schön, wenn solche Leute in die Politik gehen. Weil das Wort Gottes das weckt und das ist entstanden im heimatlichen CVJM über der Bibelarbeit. Wenn wir dort so von Jesus erreicht werden und wenn von der Gemeinde heilende Ströme ausgehen, die hinausgehen in die Welt, wir können das nicht machen. Aber es ist ein Nebenprodukt, wo man immer wieder staunen kann, auch in der Mission in Afrika. Wie dann plötzlich Leute rauskommen aus der Gemeinde, die nicht mehr korrupt sind und die verändert sind in ihrem Wesen. Und in Lateinamerika sagt man immer wieder, da sind plötzlich Leute, die nicht mehr das Machohafte an sich tragen, die Männer, sondern das sind richtig liebende Väter, die verantwortlich umgehen, die nicht mehr dem Alkohol gehören, weil das Evangelium eine soziale Wandlung auch in ihnen hervorgebracht hat. Das Evangelium ist eine Lebenskraft in der Gemeinde. Und wir müssen wissen, das ist nicht etwas Weltfremdes, wenn wir die Bibel miteinander lesen, das Wort Gottes haben und beten, sondern da sind wir erst in der Zurüstung, dass Jesus uns gebrauchen kann zum Dienst in der Welt. Zum Dienst in der Welt, dass wir tüchtige Leute werden, tüchtige Staatsbürger, tüchtige Nachbarn und Freunde, tüchtige Familienmitglieder. Noch ein Wort in diesem Zusammenhang. Wir sind ja alle immer von so vielen Problemen überrollt. Es geht Ihnen doch auch so. Probleme und Probleme und Probleme. Wenn Sie in eine Gemeinde hineingucken, wie viel Ehenöte, wie viel Erziehungsnöte. Wo wollen Sie anfangen? Da können Sie alle Kurse anbieten, alles trainieren. Ich las kürzlich wieder in einer Predigt des großen englischen Predigers Martin Lloyd-Jones, der ist eigentlich Arzt gewesen, in der Westminster Chapel in London, hat er viele Jahrzehnte gepredigt. Der hat immer gesagt, wir kommen gar nie an den Kern der Probleme hin, so tief wir uns auch damit beschäftigen. Zunächst muss jeder, der ein Problem hat, wieder zurück auf die Grundlinie, zu Jesus hin, in einer ganzen Lebensübergabe an Jesus. Und dann zeigt sich auf einmal, dass die Eheleute ganz anders aussehen. Wenn ich von Jesus herkomme und vom Wort Gottes her, dann sind auf einmal die Erziehungsprobleme wieder ganz anders. Und wir müssen immer wieder lernen, in der Gemeinde aus unseren Schwierigkeiten rauszukommen. Denn wenn man die Probleme diskutiert, die werden oft so schwierig. Die haben so eine Mächtigkeit, ob das das Problem ist, der Homosexualität. Da gibt es ja tausend Probleme. Ich kann selbst über das Problem der Abtreibung diskutieren, sagen, das ist doch ein Problem, das 13-jährige Mädchen. Die Probleme sind so, als wenn ich wieder sage, lass uns zurückgehen auf die Grundlinie. Was ist von Jesus her geboten? Lass uns dort die Linien wieder ziehen der Gemeinde. Und nicht vom Extremfall des Missbrauchs der Menschen. Und das ist die große Chance der Gemeinde, dass wir mithelfen. Und da wird jeder gebraucht, wie Sie, tüchtige Leute, die aus dem Leben kommen, die Erfahrung haben, die aber vom Geist Gottes gelehrt sind. Herr, gib doch uns den Freimut und die Frechheit, dass wir all den Zeitmeinungen zum Trotz konsequent den Weg mit Jesus gehen. Und schaff du, dass das Zeichen und Wunder geschehen, ja, natürlich tut Jesus Wunder. Also lassen wir es klar wissen. Täglich viele unglaubliche Wunder tut der Herr. Massive Wunder. Bis ins Medizinische hinein. Aber es gibt auch viele Dinge, die der Herr nicht nach unserem Kopf macht. Und auch das müssen wir festhalten. Und trotzdem geschehen große Wunder. Und das größte Wunder aller Zeiten ist die Neugeburt. Die Wiedergeburt eines Menschen. Dass ein Mensch, der so geprägt ist, in seinem Geiz, in seiner Sturheit, in seiner Gottlosigkeit, durch den Heiligen Geist ein neuer Mensch wird, ist noch was viel Größeres als die größte medizinische Sensation der Heilung. Wenn ein Mensch in seiner Seele verändert wird, das ist nämlich noch schwieriger als das Körperliche. Und das macht der Herr. Wunder und Zeichen. Und es hat auch immer wieder in der Geschichte einer Gemeinde ungeheuer gewirkt, wenn in einem Ort einer zum Glauben kommt und das ganze Dorf weiß, das war einer. Oder ein schwieriger junger Kerl, der bloß noch Schläger war oder so. Und wie ist das heute bei jungen Leuten? Da wollen wir nie sagen, Neonazi und so weiter, sondern sagen, Herr Jesus, du kannst diesen armen jungen Menschen lieben. Und die Gemeinde ist ein Platz, wo einer neu werden kann. Und wir wollen aller Zeitmeinung zum Trotz auf dieses große Wunder hoffen, weil das Wort Gottes wirkt und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut unerschrocken. Es war immer das Wort, nochmal von gestern sagen, des Zeugnisses, das macht's interessant. Ich kann das Bibelwort auch runterlabern und es läuft kalt runter. Es wird immer interessant, dass ich sage, das habe ich erlebt. Das darf ich einem anderen bezeugen. Und wenn Sie sagen können, ich kann das sagen über der Schuld meines Lebens. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Das Zeugnis und die Erfahrung, die das wieder bestätigt, macht das so, dass der Geist Gottes ganz wunderbar auch in unserer Zeit wirken kann. Und da fehlt es ganz arg an solchen lebendigen Zeugen des Wortes. Drüben in Heiterbach im Schwarzwald lebte ein Ehepaar, tolle Leute, er kam aus dem offenen Abend, war Elektroingenieur und hat dann sich entschlossen, noch in den 30er Jahren, 31 Jahre alt, Medizin zu studieren, die Mission zu gehen. Und das hat er abgeschlossen, hat seinen Doktor gemacht und fuhr nach Freiburg in den letzten Tagen und ist offenbar am Steuer eingeschlafen und aus der Autobahn raus und im Maisfeld gelandet. Und da lag er 3,5 Stunden, bis ein wache Polizeistreife gemerkt hat, da muss ein Auto in dem Maisfeld sein. Man saß in umgeknickten Halmen und man konnte ihm nicht mehr helfen. Er war querschnittsgelähmt. Aber er hat gesagt, der Herr hat mich berufen. Er war bei uns. Wie sollen wir dich senden? Er hat dann geheiratet und eine Frau, die war früher in der Mission in Kamerun. Und er hat gesagt, da wo ich war, da fehlt ein Arzt. Aber da kann man nicht mal mit dem Auto hinfahren. Da hat gesagt, Jesus wird einen Weg finden. Und dann hat die Heli-Mission mit dem Hubschrauber ihn hintransportiert. Und dann hat er ein Gerät konstruiert aus lauter Stangen, damit er im Stehen operieren konnte. Er, der ja querschnittsgelähmt war. Der Dr. Günther Boos. Und der, nach 6 Jahren kam er zurück nach Heiterbach und dann starb seine Frau. Er, der doch eine Frau brauchte. Und hat er mich angerufen, machst du die Beerdigung? Sag, komm ich gerne. Aber wie wir die Beerdigung hielten, sagt er, ich möchte auf dem Friedhof das entscheidende Wort sagen. Und dann hat er gesagt, jetzt sind die Heiderbacher da, jetzt will ich sagen, Gott macht keine Fehler. Und ich will nur danken für die Zeit, die er mir geschenkt hat. Und ich will auch weiter dem Herrn Jesus dienen. Und er macht ganz viel Seelsorge da drüben in Heiterbach. Das wird von den Leuten angenommen, weil er selber durch Schweres geführt wurde. Und ich darf Ihnen den Namen sagen, dass Sie einfach sagen, da gehe ich auch mal hin, wenn ich Not habe, oder schicke jemand hin. Das ist so herrlich, das Zeugnis mit dem Heiligen Geist. Lebendige Gemeinde, wachsende Gemeinde, da lebt wirklich Christus. Und da wird die enge Grenze unserer Welt gesprengt, wo es bloß ums Gesundsein geht, ums Wohlergehen und um die Lust und um die Freude. Wir wollen beten. Herr Jesus, dir sei Dank, dass du deine Gemeinde immer wieder erneuerst. Wir bitten dich, dass du bei uns anfängst, unser oft ermüdetes, erstarrtes Glaubensleben ganz frisch zu machen, ganz lebendig und neu. Und gebrauche uns jetzt auch im Blick auf die Schwierigkeiten, Herr, wir können nichts ändern. Aber du kannst ändern, dein Geist kann das auch so frisch machen, wieder in den Versammlungen, aus denen wir kommen. Dass es ganz lebendig ist und wir erquickt werden durch dich. Und wir bitten dich, dass du deine Christengemeinde auch in unserem Land noch einmal zum Segen setzt. In unseren gottlosen Dörfern und Städten, wo so viele Menschen keine Zukunft und keine Hoffnung mehr haben. Und dass wir nicht uns einmauern in unseren Versammlungen, sondern dass wir hin und her in den Häusern von dir reden, so dass viele gläubig werden. Herr, tu das auch heute, auch bei deiner bedrängten und leidenden Gemeinde. Amen.